Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
La 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 la, Campeones. Folge 112, Worum Podcast. Einen schönen guten Morgen, möchte ich sagen. Wir haben uns durchgerungen. Thomas, ich komme gleich zu dir. Warte kurz. ich möchte mich erst nochmal darüber auslassen und herausstellen, was für eine Energieleistung nicht Werder Bremen, sondern das Worum Podcast Team heute Morgen verbracht hat. Es ist, lass mich kurz nachschauen, 8.29 Uhr. Für Journalisten wie uns eine unchristliche Zeit. Und mit uns meine ich ausdrücklich auch meinen Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann. Grüß dich.
Schönen guten Morgen.
Ja, du klingst schon so geil.
Weil wir unsere Bubble lieben. Ja. Wir lieben unsere Bubble. Ja. Nein, wenn man ehrlich ist, wenn man beim Radio arbeitet, sind das eigentlich so die Stunden zwischen 7 und 9 die einzigen, wo wir einigermaßen ansprechbar und geistig zurechnungsfähig sind. Ne? Danach werden wir dann wieder umhüllt von dieser großen Leere.
Ja, genau. Große Leere.
Aber jetzt haben wir ein paar wache Momente, deswegen dachten wir, warum ausfallen lassen, wenn man sich auch richtig quälen kann.
Ja, genau. Zwischen 7 und 9 sind wir ansprechbar, weil unser Dienst eigentlich schon um 16:30 beginnt.
Ja, so ist es.
Ja, deswegen schönen guten Morgen. Ich hoffe, du hast einen Kaffee an der Hand.
Ja, selbstverständlich. Ja. Ich habe mehrere Kaffee hier aufgebaut, aufgestellt.
Kaffee-Anten.
Ja. Je nachdem, wie lange unsere kleine Krisensitzung dauert. Nein, es ist natürlich überhaupt keine Krisensitzung. Erklär bitte den Titel.
Ja, ich wollte gerade sagen, nachdem wir uns nun gestern noch aufgerafft hatten, nachdem bei Twitter der liebe Jensen ein bisschen subtil, unterschwellig Druck aufbaute.
Ja. Er hat geschrieben, wenn wir so weitermachen und hier die Folge ausfallen lassen, nimmt uns Flick nicht mit zur WM.
Ja, genau, weil das nämlich wirklich im Raum stand, dass wir es nicht schaffen aufzunehmen, weil ich noch in Schulungen stecke und etc. pp.
Ja.
Ja, und daraufhin schrieb dann, als wir uns dann darauf verstehen, ja gut, komm, dann machen wir es halt morgen ganz früh, schrieb dann auch noch, ihr Mentalitätsmonster.
Ja, okay, und so erklärt, ja, Zuckerbrot und Peitsche, ja, danke Jens, danke, es hat gut getan.
Ja, und es funktioniert auch.
Hat uns auf den rechten Weg zurückgebracht. Ja,
auch ein fatales Signal, das wir hiermit eigentlich senden. Ne? Man muss nur ein bisschen Druck machen, dann funktioniert es auch. Ja, nichtsdestotrotz, es ist ja auch ein schöner Anlass, dem wir uns widmen wollen, nämlich ein 2:1-Sieg in Hoffenheim. Und so langsam macht mir sowohl unser kleines Podcast-Projekt mit Blick auf den Erfolg von Werder Bremen als auch die Leistung des Teams so ein bisschen Angst. Ja, weil wenn man jetzt selbst schon Spiele gewinnt bei Teams, die vor einem stehen, ja, und die auch noch im Spiel klar überlegen sind, und man da trotzdem mit 3 Punkten wegfährt aus Sinsheim, aus der Hölle von Sinsheim.
Ja, die Hölle von Sinsheim.
Ja, muss ich schon sagen, wo soll das noch hinführen?
Ja, und man musste wirklich sagen, also wir hatten ja wirklich den nötigen Respekt auch trotz des 5:1 gegen Gladbach die Woche vorher, ne? Ja. Und haben auch beide wieder sehr defensiv getippt. Ich glaube, ich unentschieden 2:2 und du hattest sogar 1:2
genau.
Sieg Hoffenheim getippt, was ja jetzt auch nicht ganz unrealistisch gewesen ist,
ja.
Vom Spielverlauf her. Naja, und als es dann die ersten 10 Minuten liefen, dachte man,
Ja, aber wirklich.
Also, ne, nach 10 Minuten ist der Sieger dichter dran.
Ja, vor allem innerhalb von 5 Minuten drei Riesenchancen allein von Sko.
Ja gut, Riesenchancen waren es nicht, aber es war dafür, dass es noch einstellige Spielminuten waren. Es waren, glaube ich, so Fernschüsse, ne,
ja.
die dann doch relativ deutlich auch im Tor vorbeigingen.
Oh, ein, zwei war noch knapp, ja.
Okay, waren knapp, aber es war jetzt keine 100%ige, wo einer frei im Fünfer steht.
Ja, genau.
Ne? So war es nicht, aber trotzdem haben die Alarm gemacht, die haben unser Spiel, also unser System im Prinzip gespiegelt, ne? Denn das war im Prinzip die, ja, was war der Unterschied zu Gladbach? Wie hast du das gesehen?
Naja, also ich muss schon sagen, also der erste Gedanke, den ich hatte, war halt wirklich, okay, Hoffenheim versucht so zu machen, wie wir gegen Gladbach. Nämlich einfach wirklich drüber rollen über jemanden, noch bevor wir auf dem Platz sind. Ja, genau.
Genau, ne? Die kopieren unsere Spielweise.
Ja, genau. Und die haben das auch wirklich gut gemacht. Man hat halt gesehen, ne, das ist einfach auch nochmal ein anderes Selbstverständnis. Die kamen ja wirklich auch mit breiter Brust. Wir hatten das ja in der letzten Folge auch aufgedröselt. Die hatten gerade, die hatten 1-1 gespielt in Berlin bei Hertha. Ja. Aber die Hertha hat jetzt am Wochenende auch gezeigt, okay, also die sind auch wieder auf einem Level, wo man sagen kann, das ist nicht mehr vergleichbar mit der letzten Saison. Und muss man auch sagen, Breitenreiter hat die Truppe offensichtlich wirklich sehr gut eingestellt. Ne?
Richtig gut.
Verteidigung fand ich stark bei denen, richtig gut. Vogt hat ein richtig gutes Spiel gemacht.
Ja.
Und hier, wie hieß der andere Abwehrspieler, der den Elfmeter verursacht hat? Weißt du noch?
Soki,
genau. Den fand ich bärenstark. Und es war so
bezeichnend. Was für ein krasser Zweikämpfer dafür ist, ne?
Und es war so bezeichnend, dass ausgerechnet für mich der beste Mann auf dem Platz mit, dann letzten Endes das Spiel entscheidet. Negativ. Ja. Schon echt bezeichnend. Du, und so Leute wie Dabur oder auch Baumgartner, was für eine gute Truppe die da mittlerweile wieder haben, ne?
Ja. Auch ich fand auch der Geiger überragendes Spiel gemacht auf der Sechser im Mittelfeld bei denen. Naja, und was man aber sagen muss, guck mal, die hatten 1-1 bei Hertha gespielt. Mhm. Ja, so hatten dann uns vor der Brust zu Hause Freitagabend Hexenkessel Hoffenheim, aber zu Hause gegen Aufsteiger. Und die nächsten beiden Spiele, die sie haben, sind Bayern und Dortmund oder Dortmund und Bayern oder Bayern und Leipzig und Leipzig. Aber auf jeden Fall, ne, die nächsten zwei Spiele sind gegen zwei von den dreien.
Ja.
So. Und ich habe Interviews vor dem Werder-Spiel gelesen von Hoffenheim-Profis, die gesagt haben, ey, das ist jetzt Pflichtsieg.
Mhm.
Wenn wir, wir haben die nächsten beiden Wochen mega schwere Spiele. Wenn wir oben uns festsetzen wollen, sind drei Punkte Pflicht gegen Werder.
Ja.
Und man hat auch gesehen, fand ich, von der ersten Sekunde an, und auch das hat mich an unser Spiel erinnert, dass die unbedingt wollten.
Ja.
Die wollten unbedingt. Die sind mit 120% aufs Feld in das Spiel reingegangen, sofort gepresst, sofort riskiert und sofort auch Übergewicht hergestellt und Chancen kreiert.
Ja.
Und also es war nicht so wie Gladbach, wo du dann natürlich, wenn du 3-0 nach 13 Minuten führst, wo dann der Gegner in sich zusammenklappt, ja, implodiert und in sich zerbröselt, wie das Herrn Benzebaini passiert ist.
Ja,
wenn du dann siehst, Derby gegen Köln jetzt, zwei Tore, überragendes Spiel, Kicker 11 des Tages, entweder das war sein blinder Zwillingsbruder, der gegen uns gespielt hat, oder wir waren auch richtig gut.
Ja.
Aber was ich sagen wollte, Hoffenheim ist halt nicht zusammengebrochen. Was tippst du da nebenbei? Ich kann hören, dass du die Tastatur...
Ja, verdammt. Ja, ich wollte nebenher mal eben bei Twitter was nachgucken, worauf ich gleich noch Bezug nehmen wollte. Aber ich wollte dir natürlich nicht ins Wort fallen. Deswegen, warum hörst du das überhaupt? Ich versuche ganz leise zu tippen.
Ja, das ist aber, wenn man noch die Tastaturtöne anhat. Ja.
Du alter Radioprofi. Ja, genau so. Tack, 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 tack. Egal. Bin ich aber bei dir und wollte auch sagen, Benzebaini hat dann eine bemerkenswerte Leistungssteigerung hingelegt jetzt am Wochenende.
Ja. Eines der größten Comebacks der Fußballgeschichte, könnte man sagen.
Ja.
Nein, aber dass sich Werder dann schon in der ersten Halbzeit so reingebissen hat in das Spiel.
Das wollte ich gerade sagen,
gegen
genau.
Hoffenheim. Mhm. Und irgendwann nach 20, 25 Minuten auch ein Gleichgewicht hergestellt hat.
Ja.
Ja, also, und wir es geschafft haben, und das sagte Ole Werner auch nach dem Spiel, dass es wichtig war, dass du Phasen hast, in denen du, wenn du hinterherläufst und unter Druck gesetzt wirst und immer schnell reagieren musst, damit das gegnerische Pressing nicht erfolgreich ist, wie wichtig es ist auch für den Kopf zum Ausruhen, wenn du dann mal den Ball hast und den einfach mal platt sechsmal hinten hin und her spielst.
Ja.
Aber in der Zeit, ne, was hat mein Vater früher immer gesagt, solange du den Ball hast, kann der Gegner kein Tor schießen.
Ja, ey, und vor allem, und auch da passt halt eben Mentalitätsmonster super, ne?
Ja.
Weil sie, überleg mal erstens, wie das war, Anfang Zweitligasaison oder auch die letzten Bundesliga-Jahre. Wir hätten solche Spiele, noch vor zwei Jahren hätten wir solche Spiele 4-5-1 verloren.
Hätte durchaus passieren können.
Ja, ja.
Borussia Mönchengladbach verliert solche Spiele 5-1.
Ja, genau. Ne? Ja. Und deswegen umso mehr bemerkenswerte Leistung von Werder, sich also da wirklich dann auch zurückzukommen, ne? Den Kopf oben zu halten und für mich halt eben auch bezeichnen, das wollte ich auch gerade nachgucken, dieses Tor. Ne? Also das 1-0, das ist einfach wirklich, das ist, also was für ein Selbstverständnis diese Truppe mittlerweile hat. Ich finde das wirklich irre. Aber wirklich, dieser Spielzug ist einfach wie am Reißbrett entworfen. Ne?
Exakt, und es sind nur die zwei Leute, ne? Es sind nur unsere beiden Vögel, die da, ich glaube, da hat sich Breitenreiter danach auch bitterlich beschwert, dass sie beim Gegentor, wir stehen 5-2. Ja. Ne, kann nicht sein und so. Nee, und kann auch eigentlich nicht sein. Aber es ist halt so perfekt gemacht, sowohl das Spielverständnis, ne, das Spacing, wie sie sich bewegen, das Sprechen, ne, das, ich glaube, Duxch oder Lücke, irgendeiner sagte, der andere hätte gesagt, Linie.
Ja, das war Duxch. Duxch meinte, Lücke habe ihm zugerufen, Linie lang, und das hat er sofort gemacht. Und wie er den Ball dann mit einem Kontakt in den Lauf von Duxch zurücklegt, ne?
Tut mir leid, und dieser Kontakt sieht auch aus, ne, also wie Körperklaus. Es sieht so seltsam aus, aber es ist technisch so gut gemacht,
er macht das,
wie
so
er
gut
diesen Ball dahin wurschtelt.
Das ist halt eine 360-Grad-Drehung, ne, die er da im Vollsprint hinlegt, ne?
Ja, und es ist eine totale Risikobewegung. Ja. Also, wenn du da nicht hundertprozentig technisch sauber das machst, dann trittst du dir auf die eigenen Füße und fällst auf die Fresse.
Du, vor 2 Jahren hätte Lücke sich bei genau der Aktion das Kreuzband gerissen.
Ja, richtig. Exakt. Ja. Exakt, ne? Und eine dreistellige Anzahl von Zuschauern in Hoffenheim hätte hämisch gelacht.
Ja.
So legt er den Ball auf und dann Lücke, ne, wo wir immer gesagt haben, oh, muss er den jetzt so streicheln, muss er den dann immer oben in den Winkel und muss das immer hübsch aussehen. Ja, es muss so aussehen, weil das ist sein fucking Spiel. Ja. Er hat nur diese eine Zehntelsekunde, in der er sich entscheiden muss. Ja. Und den dann mit der Seite aus 18 Metern da wirklich
irre, ne?
In den, also ich sag mal Petting, Heavy Petting mit dem Ball.
Duxch is back.
Ja, aber wirklich... Bombe. Ja. Ne? Aber diese geile Szene überstrahlt so ein bisschen, dass da auch, finde ich, vor allem das Mittelfeld in der ersten Halbzeit Überragendes geleistet hat, nämlich sich nach 20 Minuten, da war ich eben schon mal kurz hängen geblieben, sich nach 20 Minuten auf Augenhöhe hochzukämpfen im Mittelfeld und das Spiel zu kontrollieren, was Grosso und Grujew und Schmiedi wie schlau die das gemacht haben, nämlich dann immer wieder abgestoppt, kurz Tempo rausgenommen, den Ball nochmal quergelegt, plötzlich musste Hoffenheim laufen.
Ja. Und,
hinterherlaufen.
Und Schmiedi leitet halt eben das Tor auch ein, ne? mit einer guten Verlagerung auf Duxch auf links, ne? Wo sie zu dritt auf 6 Hoffenheimer zulaufen und es trotzdem hinbekommen durch gute Laufwege. Und das ist halt so geil, ne? Das wollte ich gerade raussuchen bei Twitter. Der Max Jakob Ost, der den Rasenfunk-Podcast macht, ne? Also einen sehr, sehr taktikorientierten, der sehr, sehr, sehr versiert, auch was so taktische Beobachtungen so angeht. Und der schrieb halt bei Twitter, das fand ich sehr bezeichnend, dass halt eben auch solche Leute, der ist Bayern-Fan, ne? Und der guckt sich halt normalerweise, hat halt so ein.
Das doch.
Ja, der hat halt eben eigentlich ein Auge für, ich sag das jetzt mal so ein bisschen überspitzt, ne, für das schöne Spiel und guckt sehr viel auch hochklassigen Fußball und hat halt ein Auge dafür, wie die Automatismen in Teams auch sind, ne? Und der schrieb halt, gerade dieses Tor sei bezeichnend gewesen dafür, wie unfassbar krass die Automatismen bei Werder sind, ne? Dass halt die Laufwege schon angesetzt werden, bevor der nächste Pass kommt. Also die alle wissen, dass alle sofort wissen, wo der andere ist, ne? Und dadurch halt eben alle gefühlt eine Sekunde schneller im Kopf sind als die Gegenspieler, weil alle wissen, was als nächstes passiert, ja? Und dadurch dieses Tor gemacht wird. Und das fand ich halt eben bezeichnend, dass selbst Leute, die nicht so drin sind in dieser Bubble wie wir und die sich nicht irgendwie jeden Tag wirklich ganz intensiv mit den Spielen auseinandersetzen, trotzdem halt eben auch feststellen und sehen, das ist auch über Spielglück hinaus etwas bei Werder, was mittlerweile gewachsen ist und was halt wirklich auch ein Qualitätsmerkmal ist. So.
Ja, was die große Stärke ist.
Ja,
ne?
Genau.
Erinner dich vor der Saison, ich glaube in der Ausgabe auch, in der wir diese sensationellen Vorhersagen zu Lücke gemacht haben, hatten wir auch darüber gesprochen, ob es vielleicht, wie viel es Vor- oder Nachteil ist, dass Ole Werner auf dieser einstudierten Abläufe, diese Spielzüge, die sich ja immer wiederholen, ob wir dadurch nicht zu ausrechenbar werden, ja, irgendwann im Laufe der Bundesliga-Saison, weil es ja wirklich feste Laufwege, feste Abläufe, ne? Und in anderem Zusammenhang haben wir da auch schon drüber gesprochen, nämlich, das hast du immer wieder betont, wie dankbar die Spieler sind, mhm, dafür, dass Ole Werner ihnen sagt, das ist dein Tanzbereich, ja, das ist dein Job und das sind deine drei Optionen, aus denen du auf dem Feld wählen darfst.
Ja. Und mehr, ja, musst du nicht machen.
Genau, ja, und mehr sollst du auch, ja, nicht machen, weil deine Mitspieler kennen auch nur diese drei Optionen. Ja. Kurz, lang oder ne, klatschsteil oder was, ja, weiß ich. So, aber wie dankbar die sind, ne, und nicht mehr so überfordert zu sein mit einem Kofeld, der mit da 6,5, ja, und ne.
Und so, der dir einen Einlauf verpasst, wenn du den 17. Laufweg nicht verinnerlicht hast.
Ja, und der die Position geändert hat und so weiter. Mhm. Gut, auch alles aus einer anderen, ne? Wollen wir im Nachhinein, mhm, jetzt, lässt sich das immer leicht sagen, aber gut, so war es halt. Mhm. So, aber und bisher ist es ein absoluter Vorteil, denn immer noch nicht, obwohl die Gegner bei Gladbach ja auch das schon eigentlich entschlüsselt haben, mhm, welche Option, mit welchen Optionen Werder nach vorne spielt, ist es trotzdem weder Gladbach noch Hoffenheim gelungen, das nachhaltig zu unterbinden?
Ja, genau. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, Werder hat den Vorteil, dass sie die Laufwege untereinander kennen und sich dadurch halt eben auch einen Sekundenvorteil verschaffen, der einfach ganz oft in bestimmten Szenen spielentscheidend ist.
Richtig. Ne?
Wo jeder Abwehrspieler erstmal auf die Aktion reagieren muss und es ungleich schwieriger ist, wenn halt eben da drei Leute auf dich zulaufen, die ganz genau wissen, was als nächstes passiert. Ja, weil sie einen Ablauf drin haben. So.
Genau. Und das ist halt, und so schießt du halt auch zu zweiten Tor gegen fünf.
Ja, genau.
Es geht nur, weil du exakt weißt, da hast du keine Zeit zum Überlegen, was, ja, wie ziehen wir das auf, wo ist der andere. Ja. Das musst du halt wissen, das musst du fühlen.
Ja.
Und im Prinzip das zweite Tor, der Elfmeter, auch das eine klassische Situation, dieser Raum, in den Weiser da reinstößt.
Ja.
Ist ein Klassiker, siehst du, ja, in jedem Ole Werner Spiel fünfmal.
Ja, genau.
Dass er in diesen Raum geht.
Ja.
Ne? Und so diesen Elfer rausholt, der auch, wo auch Herr Breitenreiter dann irgendwann selber gemerkt hat, dass diskutieren Quatsch ist.
Ja, wobei man sagen muss, ich finde ja, dass Breitenreiter in der Nachspielanalyse wirklich fair war, ne?
Ja, war er, ne? Aber ne, es war dann auch, es fing an mit muss man nicht geben zu, naja, war ein dummes Foul.
Ja, und auch
am Ende hat er ja sogar seinen Spieler da noch kritisiert.
Ja, er meinte, klarer Elfmeter. Klar, Weiser, ja, macht das schlau, ne, weil er weiterlaufen, ja, kann, aber er nimmt den Kontakt und er sagt, dann ist es am Ende auch ein klarer Elfer. Das ist halt, ja, eine Aussage, die ich dann gut finde, ne?
Ja, er muss nicht fallen, da fing es an, ne?
Ja, genau.
So, aber okay, wir meinen dasselbe. Ich, ja, wollte ihn jetzt auch gar nicht kritisieren.
Ja.
Ich fand auch, dass er fair damit umgegangen ist.
Ja.
Und auch durchaus anerkennend,
ja,
wirkte und dachte so, ne, also das hat ihn schon auch beeindruckt,
ja,
was Werder da trotz in allen Bereichen etwas schlechteren Statistiken,
ja,
trotzdem kann man jetzt nicht sagen, das ist komplett unverdient,
nee,
da, dieser Sieg.
Nee, das finde ich auch, also das finde ich auch total, aber man muss auch sagen, er war glücklich. Ist er dann wirklich, ja, ne? Also gerade, ja, wenn man sich auch mal die Chance vom Baumgartner anguckt, der Pfostenschuss und, ja, zwei Szenen, die Pavlas geil hält.
Ja, der Pfostenschuss war allerdings abseits dann, ne? Also hätte nicht gezählt, das Ding.
Ja, ist das so? Das weiß, ja, ich gar nicht mehr. Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz, ne? Also auch wie, du hast ja Geiger auch nochmal erwähnt, der Pass auf Dabur ist halt super auch zum Tor.
Ja,
ne? Wirklich.
Und da wo Dux noch hinterherläuft.
Ja,
ne?
Dux, weil er den Fehlpass spielt, beim Fehlpass habe ich schon geflucht wie ein Bierkutscher.
Exakt, wir auch, wir saßen wieder im Froggies, ja, ne? Und fünf, sechs Jungs um mich rum und alle so, oh, oh.
Ja, genau, so, nein!
Ne? Weil da hast du nämlich gesehen, was passiert, wenn die eingespielten Abläufe nicht funktionieren. Ja. Er spielt den auch blind da an den, also was heißt blind? Der Pass ist ja an sich nicht so schlecht, wenn da einer steht, ne? In den Rückraum, ja, an den 60, aber er guckt halt nicht.
Ja, genau.
Es war halt keiner da und dann hast du wirklich gesehen, also da waren ja, also da war ja kratermäßig niemand.
Ja. Und
Geiger, ja, wenn ich das noch kurz, ja, sagen darf, Geiger macht das so gut, ja, ne? Weil du siehst dann, die laufen 3 gegen 3,
ja,
auf uns zu sozusagen und Friedel und Veljkovic rücken raus,
ja,
und stellen beide Stürmer abseits.
Ja, genau.
Und deswegen eigentlich wirklich gut verteidigt.
Ja.
Und Geiger spielt aber nicht, sondern sieht das.
Ja, zieht in die Mitte.
Und verzögert, ja, genau. verzögert. Und dann kommt links eben
Dabur.
Von hinten ja. Dabur. Ja. Mit Duxch irgendwo, der wirklich, also
der wirklich, ja, aber nicht mehr hinterherkommt.
Ja, ja, nicht mehr hinterherkommt. Mhm. Und ja, das ist ja nun auch, wo man sich auch fragen kann, wo ist da ein Weiser, wo ist da ein Stark? Aber da sind wir halt weit rausgerückt.
Und aber apropos Stark,
da halt den Ball nicht verlieren.
Apropos Stark. Auch krass, das finde ich halt eben auch einen krassen Aspekt bei Werner mittlerweile, ne? Ey, wie gnadenlos mittlerweile der Konkurrenzkampf ist, ne? Dass selbst Pieper, den wir ja wirklich als unangefochtenen Stammspieler gesehen haben, ja.
Richtig, der so mit Vaisinho und Lücke eigentlich unangefochten und Friedel vielleicht noch.
Und er muss draußen bleiben, ne?
Ja, er muss draußen bleiben und ich finde es auch gut und ich wette, Ole hat es ihm auch wirklich. Ja. So erklärt,
das glaube ich auch,
dass Pieper gesagt hat, ja, na gut.
Gleiche Situation mit Stay, der ja auch, also als 4-Millionen-Mann und von einem Champions-League-Teilnehmer und eigentlich auch das Selbstverständnis haben müsste, bei einem Aufsteiger in Deutschland zu spielen.
Ja. Ja,
aber was ich halt auch so geil finde, ist, die sortieren sich dann halt alle klaglos ein. Ne?
Ey, und für mich die Szene des Spiels.
Die Grätsche von Stay.
Ey, tut mir leid, mega. Wie gut ist das denn? Und gerade, wo du das meintest mit den 4 Millionen und so, letzte Woche vor dem Hoffenheim-Spiel kamen dann die ersten auch in der Bild und so die ersten Berichte, 4 Millionen, also ich glaube, Flop stand noch nicht drin, aber von wegen Enttäuschung und jetzt ist auch noch Gruja vor ihm. Und was ist denn los? Und ist er irgendwie, passt er da nicht rein und so? Und dann kommt er rein. Er hat ja schon gegen Gladbach kam er ja schon rein und hat das 5. Tor mit diesem vorletzten Pass vorbereitet. Ja. Aber diese Szene, wie er eingewechselt wird und sich in diesen Schuss im 5er reinwirft und tut mir leid, und das war wirklich, das hätte Potenzial zum Ausgleich gehabt, das Ding.
Ja, natürlich, die war unbedingt notwendig, die Grätsche.
Und er grätscht noch und springt, der halbe Körper springt aber gleichzeitig schon wieder hoch.
Ja, und holt die Bäckerfaust raus.
Um die Faust rauszuholen so und dass dann auch sofort 3-4 Leute um ihn rum sind und wirklich so,
und ihn abklatschen und so. Ne?
Alter!
Ja, ich liebe
so
es, genau.
Und so viel zum Thema, er ist nicht im Team und so. Ey, wirklich, Vorsicht bei solchen Sätzen und wirklich, unterschätzt Ole Werner, schätzt Ubuntu nicht.
Ja.
Ubuntu, Zauberwort, werde ich in der nächsten Ausgabe mich ausführlich zu
äußern.
Ubuntu, unterschätzt das nicht, weil das sind Situationen, wo du wirklich siehst, sowohl sein Triumphschrei als auch die Reaktion seiner Mitspieler, geht mir das Herz auf, geht mir das Herz auf, ist für mich die Szene des Spiels.
Ja, fand ich auch, hat mich irre gefreut, vor allem das war seine erste Aktion, ne? Er kommt auf den Platz und hat direkt diese Retteraktion, man sieht halt wirklich, und dann im Nachgang auch die Interviews, ne, und ich glaube, habe ich es in der Deichstube oder sogar auch in der Bild gelesen, halt genau dieser Plot-Twist, dass sie dann jetzt alle schreiben, ne, Stay, der Mannschaftsspieler, der Teamplayer, ne, sortiert sich klaglos ein und kommt dann nach Einwechslungen mit solchen Leistungen um die Ecke, auch sein Kurzeinsatz gegen Gladbach sei schon super gewesen und so, ja.
Ja.
Fähnchen im Wind.
Ja. Das kann nicht der Anspruch eines 4-Millionen-Mannes, okay, ich korrigiere, das muss der Ansatz eines 4-Millionen-Mannes.
Ja, genau. Ne? Aber weißt du, die Bild-Zeitung, gerade auch mit Blick auf Werder, ist halt mittlerweile auch so eine Shitshow, ne? Ey, ich
ja, gut, gestern, das siehst du noch in Bremen noch ein bisschen.
Ja, tue ich, weil sie hier in der Redaktion bei uns halt auch jeden Morgen liegt, die Zeitung, und man beim Durchfliegen dann auch bei Werder einmal hängen bleibt.
Neben dem Handdesinfektionsmittel, gehe ich von aus. Das muss man doch
drunter.
Noch, ne? Das war immer
Und dann aber auch, weißt du, so ein Kommentar zu Werder, ja, wo was halt auch wieder so geil polemisch ist, mit der Überschrift, es muss endlich Schluss sein mit der Zurückhaltung, ne? Und dann halt so ein Kommentar von so einem jungen Redakteur, der dann
der Zurückhaltung, was die sportlichen Ziele.
Genau. Genau das, ne? Und dann
nicht mehr Klasse. Okay.
Ne, sondern man müsste jetzt eigentlich viel offensiver den Schritt in Richtung Europa vertreten, um die Euphorie in der Stadt auch auf die Mannschaft zu übertragen. Wo ich dann so, ey, sag mal, willst du mich verarschen? Ja.
Das klingt ja, als hätte da nachts jemand getwittert.
Ja, ja, es ist.
Nein, echt jetzt? Also, das steht in der Zeitung.
Du, wir haben ja oft die Situation, dass wir mal einmal kurz unterbrechen müssen. Ne? Ich muss jetzt mal unterbrechen, weil jemand hier ins Studio muss.
Oh, das passt mir sehr gut. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob ich mir noch schnell einen Kaffee holen darf.
Ja, mach das. Ich spiele schnell Jeopardy und dann hören wir uns gleich wieder.
Ja, bis gleich.
Tschüss.
So, mein Freund, jetzt habe ich natürlich beim Kaffeeholen auch noch mal kurz auf die Bild-Zeitung geguckt. Ne? Die liegt hier ja auch bei uns neben dem Desinfektionsmittel. Es ist so geil. Jetzt sind sie völlig überfordert. Greta fordert längere AKW-Laufzeiten.
Ja.
Das überfordert, jetzt wissen sie überhaupt nicht, gegen wen sie pöbeln sollen.
Ja.
Völlig überfordert, das lese ich mir gleich nochmal durch.
Ja, Übersprungshandlung, Habeck der Umweltsünder.
Ja, Habeck der Umweltsünder. Ja. Nee, gut, okay. Ne? Die einen Grünen tun zu wenig, die anderen zu viel, ich weiß es nicht. Die Bild muss sich langsam entscheiden.
Nein, du meinst. 11 Grüne machen es genau richtig.
Ja, scheinbar. Da waren wir gerade stehen geblieben, ne?
Ja.
Saisonziele korrigieren, nach oben.
Ja.
Ne?
Ja, genau.
Nach
bitte.
Den Sternen greifen, Klassenerhalt, das war gestern, wir starten durch, wir sind Big City Club. So ungefähr habe ich das verstanden. Ne?
Ja, das ist zumindest der Wunsch der Bild. Es könnte nicht weiter von dem entfernt sein, was ich möchte, denn ich möchte einfach nur, lass uns bitte möglichst schnell 40 Punkte haben.
Ja, und lass uns bitte weniger labern und weiter so Fußball spielen.
Ja, genau.
Einigen
das.
Wir uns auf Little Big City Club.
Ja, genau. Ja, und den nächsten Schritt können wir machen am Wochenende, ne? Jetzt kommt Mainz und wir haben vor der Folge ja schon einmal kurz miteinander gesprochen, was selten vorkommt, aber.
Ja.
notgedrungen. Jetzt kommt mit Mainz eine Truppe, die wir so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, die das wabert so ein bisschen rum, ne? Die sind eigentlich eine Truppe, die sich mittlerweile wirklich etabliert hat, mehr als nur das, die ein paar wirklich starke Saisons gespielt hat in der letzten Zeit.
Ja. Und die sich auch so gefühlt kontinuierlich verbessert und stabilisiert hat. Ne? Und
haben, glaube ich, auch relativ fett eingekauft, ne? Kann das sein? Im letzten Sommer irgendwie war da nicht irgendwas mit einem Rekordtransfer
haben
irgendwie
die
für.
Nicht teuer verkauft. Die haben doch mehrere Verteidiger, glaube ich. Diese jungen Franzosen, die sie immer aus dem Hut zaubern.
Ja.
Haben sie, glaube ich, teuer verkauft.
Ja, und, ich meine, sie hätten auch gut eingekauft.
So große Einkäufe hatten sie gar nicht. Ich habe also die im Kicker so die besten Spieler, die herausragenden Spieler sind eigentlich der Torwart und die Defensivspieler.
Ja.
Und das sind ja auch so Bundesliga, wie soll ich sagen, im Prinzip so Urgesteine, so Leute wie Hack und Bell und die da gefühlt auch schon gegen Anthony Uca im Werder-Trikot noch gespielt haben oder schon gespielt haben. Hast du die Statistiken gerade offen?
Nee, noch nicht, aber warte, weil ich habe jetzt gerade noch mal nach den Transfers aus dem Sommer geguckt, aber ich schau mal eben. Welche Statistik interessiert Sie denn besonders, Herr Kuhlmann?
Naja, zumindest erstmal Blick auf die Tabelle, die stehen ja hinter uns. Ne?
Genau, die sind Zwölfter, allerdings auch nur mit 3 Punkten weniger.
Ja, okay, nachdem wir Gladbach geschlagen und überholt haben, Hoffenheim geschlagen und überholt haben, können wir diesmal.
Könnten wir rein theoretisch einen Sprung auf die Champions-League-Plätze machen, weil nämlich, das ist eine interessante Konstellation, am nächsten Spieltag spielen nämlich die vier Mannschaften, die vor uns stehen, alle gegeneinander.
Ach was.
Und klauen sich sozusagen dann gegenseitig die Punkte. Lass mich mal kurz nachschauen. Das ist, ich glaube, genau, Bayern zu Hause gegen Freiburg und Union zu Hause gegen Dortmund.
Okay.
Oh, interessant. Ja, mega interessant. Also rein theoretisch, die Konstellation ist eigentlich ganz geil. Wenn Freiburg verlieren sollte, was jetzt in München durchaus vorkommen könnte, wobei,
in
mal gucken.
Zeit auch nicht mehr so häufig,
und wir gleichzeitig gewinnen sollten, würden wir Freiburg schon mal überholen.
Ja.
Uns auf jeden Fall greifen. Und falls Union Dortmund schlagen sollte, was jetzt auch nicht wirklich unwahrscheinlich ist, würde uns sogar schon einen Punkt reichen, um Dortmund zu überholen. Also interessante Konstellation. Werder könnte wirklich wieder einen Schritt oben rein machen. Und ich sag mal so, dann ist Meisterkampf.
Ja, dann holen wir den Bildkommentar nochmal raus. vom ambitionierten Jungredakteur.
Ja, genau das.
Nee, Mainz Tabellenplatz 12, 12 Punkte. Torverhältnis genau. Minus 4 sehe ich. Ne? Und wir haben ja stabile Plus 6, wenn ich das genau. richtig sehe. Was ja auch ein Bomben-Torverhältnis ist. Mhm. Wenn man bedenkt, dass Dortmund gerade mal Plus 1 hat. Ne? Und Gladbach Plus 4 und selbst Frankfurt 0. Leipzig plus 1 und also plus 6, das ist wirklich Wahnsinn. Wo hat denn Mainz, hat jetzt zuletzt unentschieden gegen Leipzig gespielt zu Hause? Das habe ich noch im Kopf.
Davor haben sie verloren, die haben die letzten 5 Spiele nicht mehr gewonnen, sehe ich in der Kicker-Statistik. Und also da ist ein Spiel gegen Karlsruhe dazwischen, das muss ein Testspiel gewesen sein, glaube ich, ne?
Ja.
Wahrscheinlich, aber egal. Haben gegen Hertha unentschieden gespielt, haben gegen Freiburg verloren, waren jetzt auch schwierige Gegner, aber so im Großen und Ganzen muss man auch sagen, bei denen läuft es noch nicht wirklich rund. Die haben auch mit 9 Treffern den zweitschlechtesten Sturm der Liga.
Ja.
Also, sagen wir es mal so.
Der Trend ist nicht ihr Friend, sag ich mal.
Ja, genau das. Und sagen wir es mal so, ich sag das ungerne, aber mittlerweile, zumindest was Momentum und Saisonverlauf angeht, ist Werder Favorit für das Spiel.
Ja.
Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
Muss man leider so sagen, auch wenn es unangenehm ist.
Leider ist auch geil.
Aber leider so gut sind wir mittlerweile, ja.
Auf der anderen Seite, ich kann mich noch erinnern, also müsste man, aber es ist traumatisch, deswegen hängt es wahrscheinlich so hoch bei mir. Das letzte Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz war, glaube ich, ein 0-5.
Oh ja, und gegen Mainz haben wir auch schon in den Abstiegskampfjahren bittere Spiele.
Ja, wirklich bittere Spiele.
Ich kann mich
noch
erinnern, dass wir in Hamburg in meiner alten Wohnung eins zusammen auf der Terrasse geguckt haben, das war ganz bitter.
Ja, das stimmt, das weiß ich auch noch.
Aber sag mal, schlechteste Offensive, ne? Der spielt hier doch Johnny Burkhardt, der eigentliche Captain, U21-Nationalspieler, auch der ist, glaube ich, langzeitverletzt, der fällt aus. Ne? Dann spielen die vorne mit diesem Unisivo. Und
mit Ingwarzen.
Und diese Leute sind ja gar nicht mehr da. Auch Ingwarzen, der hat jetzt getroffen gegen Leipzig, der Name war mir mal begegnet, aber es war jetzt auch nicht so, dass der mir jetzt als Wunderstürmer bisher untergekommen wäre.
Wen ich bei denen immer ganz gut fand, war der Lee, der so ein Wusler.
Ehemaliger Kieler, glaube ich. Sehr spielintelligent. Der war so ein bisschen so Typ Osako. Typ Osako, aber in gut, ne?
Also
in besser, sagen wir mal so.
Ja, deswegen, ne? Also 1-1 gegen Leipzig ist nicht schlecht. Ich glaube aber auch wirklich ein 1-1 gewesen und geblieben, weil Zentner wieder ein überragendes Spiel gemacht hat als Keeper. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja wirklich seit Engagement ein großer Bo Svensson-Fan.
Ja.
Den ich auch super sympathisch finde und der da einfach auch echt eine gewisse Konstanz reinbringt, ist zumindest das Gefühl. Big Point Spiel, ne? Ich bin mal wirklich sehr gespannt, ob wir jetzt so unseren Heimfluch so ein bisschen abgelegt haben.
Ja.
Weil das muss dem Team Werder auch klar sein. Riesenchance.
Ja, Riesenchance.
Wenn du da 3 Punkte holst, alter Schwede, dann ist wirklich einfach auch erstmal mit nach unten gucken nicht mehr so akut.
Ja,
so.
Aber dadurch halt auch ziemliche Fallhöhe, weil jetzt so dieser Moment in der Saison ist, wo du erst fiedelst du Gladbach aus dem Stadion überragend, dann setzt du dich in Hoffenheim durch, einfach weil du ein bisschen Glück hast und weil du auch Popo zusammenkneifst und alles dafür.
Mentalitätsmonster bist.
So, und da wirkt dann plötzlich so ein Heimspiel gegen Mainz mit der Tabellenkonstellation und diesen Zeitungskommentaren und diesen Statistiken, wirkt dann natürlich irgendwie so ein bisschen so, als könnte das leichter werden als die letzten Wochen. Mhm. Aber das wird es mit Sicherheit nicht, ne? Weil auch Mainz lebt natürlich von diesem Ubuntu, ne? Von diesem Teamgeist.
Ja.
Und ich glaube, auch das ist der Grund dafür, dass der nicht so ganz hundertprozentig da ist bei Mainz, wie es früher war. Und dadurch erklären sich dann halt auch 5 Spiele ohne Sieg, weil die halt auch viel über diese Mentalität kommen.
Ja.
Ne? Und viel wichtiger als die Einzelspieler haben wir ja jetzt auch gelernt bei Werder Bremen. Welches System spielen die? Ich glaube, die spiegeln auch so ein bisschen unseres. Ne? Die spielen auch so eine Fünferkette.
Ja, genau.
Und haben auch einen offensiven Außenverteidiger mit dem Aaron, der da der Linksverteidiger ist, ne, der glaube ich auch die Freistöße und Ecken und so schießt, der gute Standards kann, gefährlich flankt.
Ja, und Ingwarzen halt dieser klassische Füllkrug sozusagen, ne?
Ja.
Als die Speerspitze vorne.
Genau, und dann hast du so ein Unisivo, ne, der dann so ein bisschen und ein Lide, die dann dahinter spielen, so ein bisschen in diesem Duck-Schmied-Style.
Ja, genau.
Ja. Ja, aber wir haben halt gesehen, bei Hoffenheim, also Gladbach, da haben wir dieses System gespielt gegen eine klassische Viererkette, ja, und das hat halt schon ein paar Mal gut funktioniert, auch, dass du nach hinten die Räume zumachst durch Grosso in erster Linie, obwohl Hoffenheim ist ja auch, du hast ja gesehen bei Hoffenheim, um nochmal einen kurzen Ausflug zu machen, wie sie versucht haben, über unsere linke Abwehrseite zu kommen, die haben sie eindeutig als Schwachpunkt ausgemacht, wo sie die überlaufen können, und das hat ja auch mit Skov und Baumgartner da auf der Seite in der ersten Halbzeit ein paar Mal ganz gut funktioniert. Mhm. Ja, die haben auch unser System gespielt und es kam sehr auf die Zweikämpfe an und dann, wie ich vorhin schon meinte, aufs Mittelfeld, dass du da die Dominanz dir zurückholst. Ähnlich wird das bei Mainz sein.
Ja, aber qualitativ ist, finde ich, aber schon noch ein Unterschied zwischen Hoffenheim und Mainz.
Ja,
und Mainz,
das stimmt,
ne?
Aber unser System, unser Pressing, unser Anlaufen ist besser oder effektiver, meine ich, erkannt zu haben, wenn du gegen klassische Viererketten spielst.
Ja, das stimmt.
Halt auch mit einem klassischen Aufbausechser, ich sag mal mit einem Pirlo-Sechser spielen und nicht wie wir oder wie Mainz zum Beispiel auch mit so einem Zerstörersechser, weil du eine Dreierkette dahinter hast. Ne? Bei uns ist das Grosso, der sich da dann halt auch um die Aufteilung, um die Räume, um die Defensiv-Quarterback, sag ich immer. Ne? Und bei Mainz ist das hier dieser Chor, Dominik Chor.
Ja.
Ne? Auch so ein Typ, der sich gerne mal 37 gelbe Karten pro Saison abholt.
Ja.
Aber halt auch einer, der die fiesen Sachen erledigt. Ne? Der Grosso von Mainz sozusagen.
Ja. Aber was ich sagen muss,
deswegen,
ganz kurz.
Das System ist gespiegelt. Ne? Deswegen wird es sehr auf diese Zweikämpfe und auf diese direkten Duelle ankommen. Und da kann halt alles passieren. Auch gegen Mainz. Ey, da kannst du auch 0-2 zur Pause hinten liegen.
Ja, ich lege halt meine Hoffnung so ein bisschen rein, dass hat man gegen Hoffenheim auch gesehen, trotz aller Überlegenheit von Hoffenheim, dass Werder es mittlerweile immer besser schafft. Ich weiß noch, wir haben am Anfang drüber gesprochen, dass Werder so ein Problem hat, so in die Zwischenräume zu kommen, ne? Und dass wir deswegen teilweise ein bisschen zu ungefährlich sind in bestimmten Situationen. Und ich fand, das hat man jetzt gegen Gladbach und gegen Hoffenheim ganz stark gesehen. Je besser die Automatismen greifen, Laufwege, Passstaffetten und so, desto mehr reißt du Lücken auch in solche eigentlich gut eingespielten Defensivverbünde. Das fand ich gegen Hoffenheim auch total krass, ne? Dass du halt, es gab auch diverse Chancen, die eine oder andere Chance, die Werder hatte, die auch genau wie das Tor durch wirklich gute Ballstaffetten entstanden sind, ne? Einfach weil es dann für eine eingespielte Abwehrreihe zu schnell geht, wenn alles per One-Touch passiert. Das 2-0 gegen Gladbach war auch so ein Beispiel, wo die Abwehrspieler nicht hinterherkommen, weil der Ball schon wieder weg ist, wenn sie sich umdrehen.
Exakt.
So. Und das hoffe ich bei Mainz halt eben auch, dass wir es da schaffen, mit entsprechend guten Kombinationen uns eben auch gegen eine gut funktionierende Defensive durchzuspielen.
Ja, kann gut sein, zumal, wie gesagt, also mit dieser eingespielten Offensive, wenn du erstmal auf diese Dreierkette dich bis dahin durchgespielt hast, dann hast du natürlich Vorteile mit zwei Stürmern. Dann wird es natürlich immer gefährlich, ne? Aber wie gesagt, es wird wieder auf das Mittelfeld, auf die Zweikämpfe ankommen, ne? Wie ist das Spacing? Wo gehen Leute wie Groß oder Grujew all in den Zweikampf, um ihn zu gewinnen? Ne? Weil wenn du ihn verlierst, ist hinten offen. Wann bleibst du besser weg? Ne? Also sowas, das wird bei so einem gespiegelten System ganz entscheidend sein, weil du sonst halt da mit Unisivo und mit diesem Aaron außen und so, wenn die durchbrechen, dann wird es halt gefährlich, ne?
Aber wenn man sich Systeme mal, also ne, auch gerade die Gegenüberstellung anguckt, wäre für mich ja auch mal interessant, deine Einschätzung zu hören. Glaubst du, dass er an Stark festhält?
Ey, lustig, ich wollte gerade hinaus, geh aus meinem Kopf. Schwer zu sagen, ne? Stark, er war wieder gut gegen Hoffenheim.
Ja.
Und trotzdem glaube ich, dass er Pieper wiederbringt.
Hm. Aber dann, damit sind wir eigentlich schon bei Rate die Aufstellung. Müssen wir jetzt auch langsam mal kommen, weil ja. Ich kriege so ein bisschen Zeitdruck.
Ja. Ich muss mich nur noch daran erinnern, dass ich ganz am Ende noch eine Sache muss da die Transferleistung Kreon auch noch selber hin über diese drei Minuten.
Also ja, sicher.
Dann fange ich an. Ich glaube, dass er Pieper für Stark wiederbringt.
Ja.
Und ich überlege im Mittelfeld, ich hätte vielleicht gedacht, bei so einem Gegner wie Mainz wäre durchaus möglich gewesen, Leo für Grujew wiederzubringen.
Geh aus meinem Kopf.
Ja, könnte ich mir auch immer noch vorstellen, obwohl Grujew auch gegen Hoffenheim, ich sag mal jetzt, nicht so ein gutes Spiel gemacht hat wie gegen Gladbach, aber ein solides Spiel gemacht hat.
Mhm.
Ja, jetzt habe ich allerdings gelesen, heute früh, Leo erkältet, hat nicht trainiert, ja, genau. Und so. Das könnte dann nochmal wieder für Grujew sprechen. Aber
leg dich fest.
Grujew.
Du sagst, er bleibt bei Grujew. Ja, also der einzige Wechsel dann Stark Pieper.
Ja.
Ja, okay. Also ich glaube, dass jetzt mit der Krankheit von Leo glaube ich das auch.
Ja.
Aber einfach nur, um es anders zu sagen, sage ich, Leo spielt trotzdem.
Ja, okay.
für Grujew. Ich glaube, genau was du gesagt hast, ne? Ein Team wie Mainz, da könnte dieser Wechsel, finde ich, auch durchaus Sinn machen. Leo für Grujew ist ja auch nicht wirklich eine Verbesserung der Spielstärke, oder? Grujew ist doch eigentlich ein wirklich spielstarker Mittelfeldspieler.
Ja, es ist halt nochmal eine andere Aggressivität, ne? Ja. Gegen so Leute wie Chor und so.
Ja.
Hast du halt nochmal eine andere Präsenz, das würde ich schon sagen. Ich glaube, Grosso ist gerade für das Spiel gegen Mainz und auch nach seinen Leistungen jetzt in den letzten beiden Spielen unantastbar da auf der 6, nicht wegzudenken. Also die Option Grujew auf die 6, Grosso raus, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich fand Grosso gegen Hoffenheim ja ganz schlecht.
Habe ich überhaupt nicht so gesehen. Ne? Weil weil diese ganze Stabilisierungsphase in der ersten Halbzeit, die so wichtig war für diesen Sieg, da doch sehr viel auf ihn und auch, also auf alle drei Mittelfeldspieler zurückging, ne, die es echt geschafft haben, da Ruhe reinzubringen. Aber gut, egal.
Wer wäre ich dir zu widersprechen? Das ist eine subjektive Wahrnehmung. Aber sag mal, was du glaubst, wie es ausgeht.
Bitte tu es. Ich habe diesmal kein gutes Gefühl, aber ich bleibe bei der Gewinnermethode, dass ich unentschieden tippe.
Ja, gut.
Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Gefühl, es gibt so einen kleinen Schuss von Bug mit so einem 1-2 oder so, aber mein Herz,
ja.
Mein Herz, das mich heute hat auch aufstehen lassen zu dieser unchristlichen Zeit, wo ich eigentlich hätte ausnahmsweise nochmal schlafen dürfen. Mein Herz, mein großes Werder-Herz sagt 2-2. Wieder.
Okay, dieser Logik folgend.
Dieser völlig absurden Logik folgend.
Sage ich 1-3.
Okay.
Hat die letzten Spiele immer funktioniert? Never change a running system.
Du bist einfach ein Gewinnertyp.
Ja. Und wo wir gerade beim Thema Gewinnertyp sind, ja. Du wolltest noch irgendwas sagen.
Ja, vielen Dank, dass du mein Gewinnergedächtnis daran erinnerst. Nein, du wurdest vermisst letzte Woche im Froggies. Du hattest kurz angedeutet, dass du eventuell mit uns guckst, werde Bianco Pazzo, bester Hamburger Fan, bester Fanclub.
Der Welt.
Pflichttermin eigentlich irgendwann mal, du wurdest vermisst. Liebe Grüße. Und
merci.
Auch liebe Grüße erstmal an dich und dann natürlich auch raus an Jens und Christa und so weiter. Nämlich festgestellt, im Froggies immer mehr Wochen-Podcast-Hörer.
Echt?
Ja. Wo ich dann irgendwann langsam zum Tresen schwankte, um noch eine Runde zu bestellen. So, ey, du bist doch Thomas. Ich so,
Ja, wer bist du? Ich, genau. Bitte.
Huch. Super nett. Ganz liebe Grüße raus an Christa, Jens und die anderen. Und ja, ich schätze mal Samstag 15:30 Froggies. Oder Jan?
Ja.
Oder Jan?
Ja, ich hab da noch einen anderen Ort, den ich dem vorziehe, obwohl ich selbstverständlich so gerne dann mal dabei wieder wäre.
Auf, was du sagst, mein Freund.
Das holen wir nach. Aber es gibt da ein kleines Stadion, in dem ich mich mit Jensen auf meinen altbewährten Platz setzen werde, um mir das Spiel aus nächster Nähe anzugucken.
Ja, ist das Stadion da, wo die Weser einen großen Bogen macht?
Richtig.
Ah, ja, okay.
Richtig.
Ja, das ist in Ordnung, dass ich als Entschuldigung gelten.
Ja, aber trotzdem aber ganz liebe Grüße zurück und wir werden das auf jeden Fall nachholen.
Dieses Versprechen wollte ich dir jetzt noch abbringen. Ihr habt es alle gehört.
Ja, ihr habt es alle gehört, genau. Ihr Lieben, Folge 112 war das, Mentalitätsmonster. Selten hat ein Titel besser gepasst, sowohl mit Blick auf uns, als auch mit Blick auf Werder. Samstag 15:30 Uhr, mal wieder ein klassisches Nachmittagsspiel, Werder gegen Mainz. Wir drücken die Daumen und nicht auszudenken, was los wäre, wenn wir auch da 3 Punkte einfahren sollten. Aber laut unserer Tipps wird das ja nun definitiv nicht passieren. Lieber Thomas, komm gut durch die Restwoche, ihr allen anderen auch. Ganz liebe Grüße, Galigrü und
sag das bitte
nicht. Sag sowas nicht, genau. Bleibt mir nichts anderes zu sagen als schöne Restwoche und drücken wir die Daumen für Samstag.
Lol. Gute Woche, gutes Spiel. Und,
wollte ich gerade sagen.
Ja, aber dann nächste Ausgabe erzähle ich was zu Ubuntu, mein Freund.
Ja, das machst du. Ich mache mir Notizen und einen Knoten ins Taschentuch, wo wir gerade bei LOL waren. Tschüssi.